Stell dir einmal Folgendes vor: Du bekommst einen Brief von dem Straßenverkehrsamt. In dem Brief ist eine Aufforderung, dass du dein Auto vorführen sollst. Du gehst zu dem vorgegebenen Termin hin und erwartet ein Experte auf dich, der sagt: Bitte fahren Sie zum Tor 1, weitere Informationen folgen. Du fährst also dahin, er gibt dir kurze Anweisungen. Als nächstes wird dein Auto mit dir drin auf den Lift hochgenommen. Unten hämmert der Experte etwas rum, zieht irgendwie noch am Auto. Dann geht der Lift wieder runter, er setzt sich ans Steuer, du nebendran, er fährt noch kurz. Er schreibt sich ein paar Dinge auf. Dann schaut er rüber und holt Luft, um dir das Ergebnis zu verkünden. Was für eine Spannung. Du kannst es kaum erwarten, bis die erlösende Antwort kommt, dass dein Auto durch die Prüfung durchgekommen ist. Heute geht es auch um einen Prüfstand. Es geht um das Vertrauen auf den Prüfstand. Ich habe vorher noch kurz ein Foto von einer Folie gemacht, weil mir dazu noch was in Sinn gekommen ist. Und zwar: Ich hatte ja blind Vertrauen, macht Auge zu, hebt deine Hand. Mir ist dazu in Sinn gekommen, meine Frau und ihre beste Freundin machen das so ab und zu bei uns auf dem Campus, wenn es von Schulzimmer zu Schulzimmer geht. Die eine macht die Augen zu, die andere führt und sagt ihr genau, wodurch. Blindes Vertrauen. Vertrauen auf den Prüfstand, darum soll es heute gehen. Und ich möchte euch dazu gleich den Bibeltext vorlesen. Der steht in Lukas 4, 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Erde in einem Augenblick und sprach zu ihm: All diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Du bist Gottes Sohn, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Die Versuchung in der Wüste erinnert uns an eine ganz ähnliche Geschichte, an die Geschichte aus dem Garten Eden. Jesus wurde in der Wüste von Satan versucht, Adam wurde im Garten Eden von der Schlange versucht. Diese Ereignisse hängen stark miteinander zusammen und haben eine tiefe Bedeutung für unsere Errettung. Gott sprach zu Adam: Von allen Bäumen darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis nicht. Adam konnte sich frei entscheiden: Will ich Gott gehorsam sein oder nicht? Wir kennen die Geschichte, er war Gott nicht gehorsam. Adam aß vom Baum der Erkenntnis und somit hatte er gesündigt. Deshalb musste er auch das Paradies verlassen. Jesus, Gottes Sohn, ist schlussendlich auf diese Welt gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Adam und jeder Mensch sündigten aber nicht nur ein einziges Mal, Und somit ist Jesus auch nicht nur gekommen, um einmal einfach für die Sünde zu sterben, denn das wäre sinnlos gewesen. Jesus musste also auch den stellvertretenden Gehorsam Gott gegenüber leisten. Diesen Gehorsam, den wir eben nicht leisten konnten. Konkret heißt das nun, dass Adam in einem perfekten Umfeld sündigte, Jesus in einem unperfekten Umfeld den totalen Gehorsam Gott gegenüber leistete. So konnte Jesus den Gehorsam leisten, den wir nicht leisten konnten. Was auch noch hinzukommt, bevor Jesus in der Wüste versucht wurde, wurde er getauft. Bei der Taufe geschah etwas sehr Entscheidendes. Wir lesen das in Lukas 3, 21 und 22. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn und in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Der Vater spricht über Jesus hier aus, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Hier wird ganz klar ersichtlich, wer Jesus ist und welche Identität Jesus hat. Er ist der Sohn Gottes, welche gewaltige Zusage. Wir denken vielleicht, ja, für Jesus ist das ja selbstverständlich gewesen. Aber in Bezug auf die Versuchung hat das eine sehr wichtige Bedeutung. Wir werden nachher sehen, dass Satan immer wieder Jesus auf seine Identität anspricht. Er versucht Jesus und spricht jedes Mal: Bist du Gottes Sohn? Er stellt die Identität von Jesus in Frage. Und genauso wird Satan auch deine Identität in Frage stellen, wenn er dich versuchen wird. Kennst du deine Identität? Bist du dir bewusst, dass dieselben Worte, die der himmlische Vater Jesus hier zuspricht, auch dir gelten? Wenn wir anhand der Versuchung von Jesus etwas für unser Leben lernen wollen, dann müssen wir folgende Dinge im Auge behalten. Jesus hat stellvertretend für uns von Gott geforderten Gehorsam geleistet. Deshalb können wir überhaupt vor Gott bestehen. Und zweitens hat Jesus den stellvertretenden Gehorsam geleistet und ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er hat mit dem Tod bezahlt. Deshalb können wir eine neue Identität bei Gott haben. Deshalb gilt auch uns dieser Zuspruch, den Jesus bekommen hat: Du bist mein geliebter Sohn. Ja, Vertrauen auf den Prüfstand. Ich habe noch das erweitert, wie wir von Jesus lernen können, Versuchungen abzuwehren, und habe euch dazu drei Punkte mitgebracht. Den ersten, indem wir erkennen, dass Gott uns versorgt. Wir kehren zur ersten Versuchung zurück, wie wir hier lesen können. Die Versuchung von Jesus begab sich, nachdem Jesus im Jordan getauft wurde. Er wurde vom Heiligen Geist direkt in die Wüste geführt und war dort 40 Tage lang. Der Teufel spricht hier Jesus ganz bewusst auf seine Identität an. Für Jesus ist doch klar, dass er der Sohn Gottes ist. Weshalb betont das Satan hier so? Damit Jesus den stellvertretenden Gehorsam für uns Menschen leisten konnte, musste er als Mensch versucht werden. Deshalb hat Satan Jesus auch als Mensch in der Wüste versucht. Satan hätte aber gerne gehabt, dass Jesus von seiner Göttlichkeit Gebrauch macht, und somit wäre der stellvertretende Gehorsam auch kaputt gewesen. Dann heißt es hier im Text weiter, dass Jesus so ziemlich am Ende dieser 40 Tage angelangt war und dann hatte er plötzlich Hunger. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich weiß nicht, wer von euch schon mal 40 Tage nichts gegessen hat. Ich hatte im Januar eine Operation an der Schulter. Da durfte ich einen Tag vorher nichts essen. Das war nicht gerade schön, aber ich meine, es war nur ein Tag. Ich habe auch schon mal 3 Tage gefastet. Das war schon ein bisschen härter. Aber 40 Tage nichts essen, das stelle ich mir ganz schön hart vor. Und genau an dem Punkt ist jetzt Jesus angelangt, als er solchen Hunger hatte und Satan kommt und bietet ihm Brot an. Ihr habt euch eventuell gefragt, als ihr hier reingekommen seid, wieso es hier so gut riecht. Ich möchte euch das jetzt einmal demonstrieren. Ich habe nämlich vorher noch Brot gebacken, bevor ihr gekommen seid. Ich habe das hier hinten. Ist noch ein bisschen warm. Ja, es riecht wunderbar. Ich probiere jetzt hier nicht. Ich habe vorhin probiert, ich will hier nicht ins Mikrofon reinschmatzen. Ja, ich komme einfach mal zu euch, oder? Ich weiß nicht, Daniel, möchtest du ein bisschen Brot haben? Ja, unbedingt. Ich habe schon ein bisschen aufgeschnitten, dass wir da ein bisschen Arbeit ersparen. Dominik, für ihn ist gut, er will nicht. Ja, dann gehe ich mal weiter. Röne, darf ich dir was Brot anbieten? Bitte. Ah, Matthäa will auch. Vielleicht kannst du es später haben. Richtig gemein, hä? Simon, du hast so schön Gitarre gespielt. Willst du auch was Brot?
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber auch.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber er nimmt trotzdem. Alles klar. Gut. Ja, das Brot werde ich nachher in die Cafeteria stellen. Dann dürft ihr noch kosten. Und dann dürft ihr mir sagen, ob ihr mich als Bäcker anstellen wollt. Ich glaube ja nicht. Wie gemein ist das, bitteschön? Stell dir mal vor, du hättest 40 Tage lang nichts gegessen. Was würdest du dann für ein Stück frisches Brot tun? Ich weiß nicht, jetzt ist es vielleicht schon ein bisschen angetrocknet, weil ich schon länger aufgeschnitten habe. Aber so ein richtig knackiges, frisches Brot. Was würdest du nach 40 Tagen nichts essen dafür tun? Bei Jesus wäre das ganz einfach gewesen. Jesus hätte einfach zu ein paar Steinen, wie hier hinten liegen, sagen müssen, sie sollen zu Brot werden. Und sie wären dann zu Brot geworden. Jetzt sind wir mal gespannt, was Jesus hier macht. Jesus gibt hier eine kurze und simple Antwort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was für eine Antwort ist das, bitteschön? Nach 40 Tagen in der Wüste, ohne Essen, reagiert Jesus auf ein verlockendes Angebot wie dieses mit einer so simplen Aussage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Hinter der Aussage steckt aber noch viel mehr. Jesus bezieht sich auf die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste. Als Gott das Volk in der Wüste mit Manna versorgt hat. Sie mussten sich nicht darum sorgen, was sie als nächstes essen sollen, denn Gott hat sie versorgt. Und genau das ist es, auf das Jesus hier vertraut. Ich meine, was ist der Hunger schon? Jesus weiß ganz genau, dass er hier in der Wüste nicht vor Hunger sterben wird. Weshalb weiß Jesus das? Weil zuvor bei der Taufe spricht sein Vater zu ihm, Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und ein Vater, der seinen Sohn liebt, wird niemals seinen Sohn verhungern lassen. Deshalb weiß Jesus, dass sein Vater ihn mit allem versorgt, was er braucht. Als meine Großeltern ihren Gemeindedienst begonnen haben, hatten sie nicht wirklich sehr viel. An einem Sonntag lud mein Großvater dann nach dem Gottesdienst noch Leute nach Hause ein zum Essen. Und als meine Großmutter das gehört hatte, verstand sie die Welt nicht mehr. Sie hatten ja fast nichts zu Hause. Es reichte noch knapp für sie beide. Wie um alles in der Welt sollte sie jetzt ein Essen für Gäste auch noch kochen? Die Einladung war halt ausgesprochen und sie fuhren nach Hause und sie überlegte sich krampfhaft, was sie da anstellen könnte. Und als sie zu Hause ankamen, stand vor der Haustür ein großer Korb mit Kartoffeln, Fleisch und Käse. Das hatte ihnen die Nachbarin vor die Tür gestellt. Sie kannte die Situation von meinen Großeltern. Diese Geschichte haben meine Großeltern mir immer wieder erzählt. Und meine Großmutter hat mir auch immer wieder dann gesagt, Jannik, weißt du, wie ich beschämt war? Von dem Tag an haben meine Großeltern sich gesagt, wir vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir benötigen. Und Gott hat sie immer versorgt. Sie haben unzählige Wunder erlebt. Gott hat versorgt uns. Das ist eine tiefe Erkenntnis, die wir haben müssen, wenn wir Gott ganz vertrauen wollen. Glaubst du, dass Gott dich in deiner Situation versorgt? Mir hilft hier unglaublich das Vaterunser. Da heißt es, gib uns unser täglich Brot heute. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt für den Zeitpunkt in 4 Jahren versorgt sind, sondern es geht darum, dass wir heute für heute versorgt sind. Das öffnet manchmal nochmal einen ganz neuen Blickwinkel und zeigt manchmal einfach, dass man auch Geduld und Durchhaltevermögen braucht. Aber wir sind, wenn wir so mit Jesus leben, dann ist das auch ein Abenteuer. Und ich bin sicher, dass wir Gottes starke Eingreifen viel stärker erleben, wenn wir so leben, als wenn wir immer alles auf der sicheren Seite haben müssen. Als ich gearbeitet habe noch, bevor ich studiert habe, da war mir nie wirklich so bewusst, dass ich auf Gottes Versorgung angewiesen bin. Und seit ich Theologie studiere, ist mir das viel bewusster geworden, dass ich nicht auf mich und meine Versorgung vertrauen muss, sondern auf Gott, dass er mich versorgt. Und so erlebe ich immer wieder Wunder und meine Frau und ich erleben immer wieder Wunder, wie Gott uns versorgt. Wie wir von Jesus lernen können, Versuchungen abzuwehren, indem wir erkennen, dass Gott allein angebetet werden will. Wir kommen jetzt zu der zweiten Versuchung. Diese Versuchung hat es echt in sich. Mehr als wir vielleicht denken. Im ersten Moment denken wir vielleicht, als ob Jesus so blöd gewesen wäre und auf so einen dummen Trick von Satan reingefallen wäre. Aber hier steckt auch wieder mehr dahinter. Zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, hatten einige Juden die Vorstellung, dass der Messias, der kommen wird, ein politischer Befreier werden wird. Die Juden hatten genug von den ganzen Mächten, die sie belagerten. Da waren die Assyrer, die Babylonier, die Römer und wie sie alle hießen. Deshalb hatte ein Teil der Juden damals die Vorstellung, dass der Messias ein politischer Befreier wäre. Somit ist diese Versuchung, dass Jesus über alle Königreiche der Erde herrschen könnte, plötzlich nicht mehr eine simple Versuchung, sondern eine ernstzunehmende. Nun steht Jesus, der rechtmäßige Herrscher, vor Satan und dieser bietet ihm alles an. Was wäre einfacher gewesen, seine Knie vor Satan zu beugen und ihn anzubeten, anstatt die ganzen Qualen zu erleiden, die Jesus später erlitten hat? Aber Jesus bleibt treu. Auch hier wieder eine simple Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus erkennt hier die Zentralität dieser Versuchung. Es gibt nur einen, der angebetet werden soll. Und das ist der Gott und Vater im Himmel. Vor knapp 2 Wochen haben Patricia und ich die Kinder unserer Vermieter gehütet. Sie sind auch Christen und ihre eine Tochter, die geht in die 3. Klasse. Sie ist mit einer Hausaufgabe nach Hause gekommen, in der sollte sie okkulte Dinge machen und aufschreiben. Und das alles war auch noch ein Teil vom offiziellen Lehrmittel des Lehrplan 21. Was macht man in einer solchen Situation als Eltern? Sagt man einfach, ja, das macht nichts, das ist nicht so schlimm? Oder erklärt man einfach, was das ist und das Kind macht dann trotzdem diese Aufgabe? Oder verweigert man diese Aufgabe, dein Kind steht dann aber in der Schule als Außenseiter da? Geben wir manchmal in unserem Leben Satan nach und sagen, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Und dass wir ihn dann anbeten, sei es in okkulten Dingen oder in einem bewussten Lebensstil, der Satan mehr ehrt als Gott. Vor wem beugen wir unsere Knie? Wo passen wir uns den Menschen an, die Gott verachten? Wenn es um Anbetung geht, dann gibt es nur Schwarz und Weiß. Entweder wir beten Gott an oder wir beten Satan an. Du kannst nicht Gott anbeten, hier deine Knie niederwerfen und trotzdem noch ein bisschen hier das Knie niederwerfen. Das geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Aus der Versuchung von Jesus können wir lernen, dass wir keine Kompromisse machen sollen. Die Anbetung gehört ganz ihm allein. Werde dir bewusst, dass Gott allein angebetet werden möchte. Das sehen wir auch in den 10 Geboten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde oder was im Wasser und unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern der dritten und vierten Generation und von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott ist das wirklich ernst. Ihm allein gehört Anbetung. Nimm dir einmal Zeit und schreibe auf, wo du in deinem Leben Bereiche hast, in denen du Gott nicht anbetest. Bitte Gott darum, dass er dir hilft, Dinge zu erkennen und bereinige diese Dinge. Vielleicht nimmst du dir auch Seelsorge in Anspruch oder bereinigst es mit einem guten Freund zusammen. Wie wir von Jesus lernen können, Versuchung abzuwehren, indem wir erkennen, dass Gott sich nicht zwingen lässt. Wir kommen schon zur dritten Versuchung in der Wüste. Nun ist Satan also zweimal an Jesus gescheitert, aber geht noch nicht auf. Er holt ein drittes Mal Anlauf und bedient sich hier einem ganz perfiden Mittel, um Jesus hier zu Fall zu bringen. Der Feind Gottes höchstpersönlich benutzt die Schrift, das Wort Gottes und verdreht es. Satan reißt hier einen Teil vom Psalm 91 völlig aus dem Kontext raus. In dieser Versuchung handelt es sich um einen übersteigerten Glauben. Also Jesus soll sich von der Zinne des Tempels hinunterstürzen und es wird ihm nichts passieren, weil Gott da eingreifen wird. Satan fordert hier Jesus auf, Gott herauszufordern. Das Zitat aus Psalm 91, denn er hat seine Engel befohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Wenn dieses Zitat einem gewöhnlichen Mensch gilt, wie viel mehr gilt das Jesus und wie viel mehr wird Gott Jesus seinen Sohn beschützen? Das ist jetzt hier die Argumentation von Satan. Eine solche überzogene Glaubenstat würde Gottes Heiligkeit und Majestät aber nicht, so würde seine Majestät nicht geehrt werden und nicht respektiert werden, sondern sie würde herausgefordert und erzwungen werden. Das macht Jesus hier ganz deutlich mit seiner Antwort. Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. In den Augen von Jesus ist das mehr als nur eine Missachtung Gottes Souveränität. Es ist klar eine Gotteslästerung. Jesus zeigt hier in der Situation, was echter Glaube ist. Es ist der Glaube, der in der Abhängigkeit Gottes lebt. Das Vertrauen darauf, dass Gott alles gut macht und dass wir ihn nicht herausfordern müssen. Das kann man vielleicht so vergleichen. Wenn ich jetzt in mein Auto steige, hier hochfahre Richtung Autobahn und dann nicht die Autobahnauffahrt nehme, sondern die Ausfahrt und dann Richtung St. Gallen fahre. Ich bin quasi als Geisterfahrer unterwegs und dann sage ich, ja, Gott wird schon schauen, dass ich heil in St. Gallen ankomme. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich so etwas tue, dann ist das einfach nur ein überrissener Glaube. Es fordert Gott heraus, dass er eingreifen muss. Das ehrt Gott auf keine Weise. Wo hast du in deinem Leben Situationen, in denen du Gott herausforderst, einzugreifen? Erkenne, dass Gott sich nicht zwingen lässt und überwinde diese Herausforderung. Was bei der Versuchung auch noch sehr zentral ist, was ich noch hier herausheben möchte, ist, dass Satan hier das Wort Gottes zitiert. Wisst ihr, Satan ist nicht dumm. Er weiß, wie er uns Christen ködern kann. Leider sind in letzter Zeit einige Strömungen aufgetreten, die fromm rüberkommen und die heiklen Themen in der Gemeinde anpacken, wie Homosexualität oder feministische Bewegungen und so weiter. Eine dieser Strömungen heißt zum Beispiel Worthaus. Satan ist ganz perfide. Er dreht das Wort Gottes um und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes sehr gut kennen. Deshalb möchte ich euch empfehlen, dass ihr euch intensiv mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, damit ihr es sehr gut kennt. Das kann man zum Beispiel mit guten Leseplänen machen oder mit Tools. Zum Beispiel unsere Schule, das SBT, bietet ein E-Learning an, wo man sich anmelden kann und dann per Internet die Bibel durchforsten kann und das in einem Tempo, in dem du gerade Zeit hast. Und solche Angebote gibt es von ganz vielen Schulen. Aber solche Strömungen wie Worthaus kommen auf den ersten Blick vielleicht bibeltreu rüber und auf den zweiten Blick sieht es erst anders aus. Deshalb empfehle ich euch auch, mit der Inspiration der Bibel auseinanderzusetzen. Dazu hat die FWG Schweiz erst gerade ein sehr gutes Dokument veröffentlicht. Es heißt: Den Wert der Bibel hochhalten. Ihr könnt es auf feg.ch downloaden oder Lukas weiß auch, wo ihr das sonst noch finden könnt. Das Dokument hat nur 40 Seiten und am Anfang ist es so ein bisschen zusammengefasst und hat eine geballte Lagerung Theologie drin und man versteht vielleicht nur Bahnhof, aber wenn man es dann durchliest, werden die ganzen Begriffe auch erklärt und es lohnt sich wirklich zu lesen. 40 Seiten, echt nicht viel, also das möchte ich euch echt ans Herz legen. Wir können am Beispiel von Jesus lernen, Versuchungen abzuwehren. Das können wir, indem wir erkennen, dass Gott uns versorgt. Wir sollen darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt, wie es zum Beispiel im Vater unser heißt, unser täglich Brot gib uns heute. Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Indem wir erkennen, dass Gott allein angebetet werden will. Nur Gott gehört Anbetung und sonst gar nichts und gar niemandem. Was gibt's in deinem Leben, wo dich daran hindert? Indem wir erkennen, dass Gott sich nicht zwingen lässt. Du sollst Gott nicht herausfordern, damit er handelt, sondern du sollst ihm vertrauen, dass er dich gut und richtig führt. Das gibt Gott die Ehre. Setze dich intensiv mit dem Wort Gottes auseinander, denn darin kannst du seinen Willen erkennen. Das alles können wir nur dadurch, dass Jesus den Gehorsam für uns geleistet hat. Gott spricht uns eine neue Identität zu. Du bist mein geliebter Sohn. Dafür wollen wir ihn anbeten. Jesus gehört alle Ehre. Ich möchte beten. Jesus, danke vielmals, dürfen wir ja dich kennen und dürfen wir wissen, ja, was du für uns getan hast. Danke, Vater, sprichst du uns eine neue Identität zu und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das auch umsetzen können. Ich bitte dich, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen dürfen und dass wir erkennen dürfen, dass du uns versorgst und dass wir dich anbeten sollen, Jesus. Jesus, das wollen wir jetzt auch tun. Dir gehört alle Ehre. Amen.